das wird in Kürze Realität sein, dass wir dort in die Herrlichkeit eingehen werden. Euch allen wünsche ich von Herzen ein gesegnetes Pfingsten und nicht nur ein Pfingsten als Fest, als Erinnerung, sondern das Erlebnis selber, ein Pfingsten, wie es damals war. Bruder Russ rief heute Morgen an, lässt euch alle grüßen, und sie bedauern, dass sie nicht hier sein können, aber im Geiste sind sie ja mit uns verbunden. Lasst uns gemeinsam Lied 129 singen, 129, das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Beiden Strophen. Du Geist der Wahrheit, leite mich in alle Wahrheit nun. Lass mich, ich bitt dich inniglich, allzeit in Christo ruhen. Verkläre meinen Heiland mir im tiefsten Herzensgrund, so will ich allzeit danken dir mit Herz und Hand und Mund. Möge der Herr das alles wirken. Sieh, das Feuer fällt herab auf den Altar. Allein dieser Gedanke ist von größter Bedeutung. Im Alten Testament haben Menschen das Opfer auf den Altar gelegt. Und das Feuer fiel auf das Opfer. Aber erst, wenn das Opfer auf den Altar gelegt worden war. Das Feuer fiel nicht auf den Altar, es fiel nicht auf das Opfer, es fiel erst auf das Opfer, das auf den Altar gelegt wurde. Der Altar ist wichtig, das Opfer ist wichtig. Beides gehört zusammen. Und dann antwortet Gott. Ist das nicht eine ganze Predigt? Das Feuer fällt auf den Altar. Elia baute 7 Altäre. Und hat 7 Opfer aufgetan. Und das Feuer Gottes kam, oder er baut den Altar. Und dann fiel das Feuer herab. Überall und immer fiel das Feuer. Nicht neben den Altar, auf den Altar. Aber erst, wenn das Opfer auf dem Altar lag. Und wisst ihr, wann es auf dem Altar lag? Als es geschlachtet, als es dargebracht wurde. Solange das noch herumlief, war es noch kein Opfer. War es erst das Opfertier oder Opferlamm. Aber mit dem Moment, wo es dargebracht wurde, konnte es auf den Altar gelegt werden. Ihr Lieben, Gott versammelt uns in seiner Gegenwart. Aber der Altar Gottes ist aufgerichtet. Und da müssen Opfer die gestorben sind. Opfer, die man auf den Altar legen kann, heraufgelegt werden. Menschen, die mit Christus gekreuzigt wurden, die mit ihm gestorben sind, die nicht um sich schlagen, sondern auf den Altar Gottes gelegt werden können. Und dann fällt das Feuer Gottes. Ihr Lieben, wir können nicht auf das Feuer warten, es sei denn, wir sind bereit, das Opfer zu werden, das auf den Altar gelegt wird. Und dann brauchen wir uns über das Feuer und die Antwort Gottes nicht mehr zu sorgen. Gleich hier die Frage: Bist du und bin ich wirklich bereit, unseren Willen ganz in den Willen Gottes zu legen? Sind wir bereit, ein Opfer auf diesem Altar zu werden? Christus, das Lamm Gottes, wurde zum Opferlamm und ist auf den Altar gelegt worden, wurde gekreuzigt. Wir sollen uns als lebendige Opfer auf den Altar Gottes legen. Und dahinter steht der Satz: Welches ist euer vernünftiger Gottesdienst? Einen Gottesdienst, ohne dass wir uns auf den Altar Gottes legen, wird die Wirkung nicht haben, die er haben sollte. Und heute ist Pfingsten. Eine Erinnerung an den Tag, an dem das göttliche Leben in die erlöste Schar zurückkam, nämlich der Geist Gottes. Und ich meine, es wäre gut, wenn wir heute alle betend hier unter dem Schall des Wortes versammelt wären. Und nicht nur betend, sondern auch glaubend. Und nicht nur das, sondern bereit, gehorsam zu sein. Abraham war gehorsam. Isaak sprach: Hier ist das Holz und das Feuer. Wo ist das Opfer? Und Abraham sagte: Der Herr wird sich ein Opfer ausersehen. Und der Fragende war das Opfer. Heute sind wir die Fragenden und wir sind das Opfer, das auf den Altar Gottes gehört. Vorher wird es kein Vorwärtskommen mit der Gemeinde des lebendigen Gottes geben. Nichts anderes mehr als willenlos Gott ergeben, auf seinem Altar liegend und sagen: Tue, Herr, mit mir, was du möchtest. Und das darf nicht nur mit den Lippen gesagt sein. Das muss mit dem Herzen gemeint gewesen sein. Und dazu bedarf es der Gnade unseres Gottes. Es ist noch ein Lied, das wir gemeinsam singen werden. Der Tag des Heils brach für mich an. Halleluja, Preis sei Gott. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht, o Gott. Du stellst den Anspruch auf deine bluterkaufte Schar. Du hast unseren eigenen Wegen ein Ende gesetzt, damit wir auf deinem Wege gehen können. Du hast unsere eigenen Meinungen, unsere Gedanken, ja alles, was von uns kam, zu einem Ende gebracht. Hast uns in deiner Gegenwart vor deinem heiligen Angesicht versammelt, am Eingang zum Offenbarungszelt. Halleluja! Treuer Gott, aufgrund des vollbrachten Opfers von Golgatha kommen auch wir und legen uns dir hin. O Gott, wir möchten, dass dein Feuer fällt. Schenk uns Gnade, treuer Gott, im Gehorsam an dein Wort, uns auf deinen Altar zu legen, als mit dir gekreuzigte und gestorbene, damit wir zu einem neuen Leben auferstehen können, dass der Geist in uns wirkt. Treuer Gott, möge dieser Tag nicht nur ein Tag der Erinnerung sein, sondern göttliche Realität in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserer Mitte werden. Herr, vereine uns im gläubigen Gebet vor deinem Angesicht und schenke uns den Glauben zu dir und deinem Worte, Herr, damit du antworten kannst. Du bist der Gott, der mit Feuer antwortet. Du bist der Gott, Elias. Herr, wir danken dir, dass du am Ende der Tage einen Propheten gesandt hast, im Geist und in der Kraft des Elia, um den Altar Gottes wieder aufzubauen. O Herr, schenke Gnade, dass wir uns darauf legen und dass du antworten könntest, treuer Gott, dass wir von den Dingen nicht nur reden, sondern dass wir ein Bestandteil derselben wären. O Gott, sei uns gnädig, sei uns gnädig, um dass wir dieses göttliche Gleichgewicht haben, dass wir es finden. Ich spüre, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist. In diesem Raum ist der Herr gegenwärtig, um zu segnen, um uns das zu geben, worum wir bitten. Beides ist notwendig, den Geist nicht zu dämpfen, das bedeutet, ihn wirken zu lassen, und den Geist nicht zu betrüben, sondern im Wirken Gottes in der göttlichen Ordnung zu bleiben, damit niemand gestört wird. Hier ist eine göttliche Harmonie. Segen strömt herab. Halleluja. O Gott, sieh dein Volk in Gnaden an. Segne, Herr, dein Erbe. Herr, schenke Gnade in dieser Vormittagsstunde, dass unter dem Schall deines Wortes Glaube gewirkt werden möchte und dass dieser Glaube mit einem Gotterleben gekrönt wird. Treuer Herr, so Ungläubige hier sind, mögen sie gläubig werden. Ungerettete sollen Rettung finden. Herr, in dieser Versammlung bitten wir dich, dass niemand leer ausgehen möchte. Du hast die Fülle. Wir danken dir dafür und wir preisen deinen wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja, Halleluja. Lasst uns jetzt einmütig unsere Stimme im gemäßigten Ton erheben und dem Herrn jeder von Herzen danken. Halleluja. Mein Gott,
treuer Gott im Himmel,
mein Gott,
du siehst und kennst uns,
ja,
jeden
Herr.
Einzelnen.
Ja,
oh
Herr.
Gott.
Oh Gott,
du kennst unsere Beweggründe des Herzens,
mein
oh Herr.
Jesus.
Wir möchten nicht von uns gemachte
mein
Dinge
Gott.
Noch Sachen, oh Herr.
Mein Gott.
Von uns gemachtes Leben, oh Herr, sondern,
oh Gott.
Oh Gott. Wir möchten mein von dir das Leben des Geistes
ja,
haben,
Herr.
Oh Herr.
Ja, Herr.
Das Wirken des Geistes
oh
in Ordnung und
ja,
Freiheit,
Herr.
Oh
ja,
Herr.
Herr.
Wirke
oh
du
Gott.
Selbst, Herr Jesus Christus,
mein
oh
Gott.
Herr. Denn Herr, wir sind nicht imstand, auch
mein
nicht in
Gott.
Der Lage, oh Gott.
Mein
Aber
Jesus.
Zu dir, den Wahrhaftigen, schauen wir auf,
ja, Herr.
Herr. Du bist es, der das Leben ist, Herr.
Halleluja.
Du bist es, der das Leben
oh,
gegeben
Jesus.
Hat, Herr.
Oh,
du bist es, der das Leben gibt, oh, Herr. Wir danken dir
mein
und
Gott.
Bitten dich, o oh, Herr.
Mein
fange
Gott.
Du an zu wirken in
Halleluja.
Jedem Herzen, Herr.
Halleluja.
In jedem Einzelnen zum Preise deines Namens, Herr.
Mein
wir
Gott.
Danken dir für den Tag, den du uns
oh,
gegeben
Jesus.
Hast, Herr. Dieser Tag ist
Halleluja.
Von dir gemacht, Herr.
Mein
Ein Tag der Realität,
oh,
Herr. Wir bitten dich, Herr Jesus
Gott.
Christus, komm in unsere Mitte, komm in unsere
mein
Herzen.
Gott.
Lass uns dich ehren und preisen
oh,
und deinen Namen erheben. Denn du, Herr, bist es würdig, hinzunehmen Lob, Preis, Ehre, Ruhm und Anbetung, Herr. Segne du aus dem Reichtum deiner Gnade. Segne dein Wort, Herr. Dass es wirkt, Herr, dass es nicht leer zurückkommt und zurückgeht, Herr, wie der Schnee und Regen, Herr, sondern dass es auswirkt, wozu du es sendest, Herr. Wir möchten,
oh
Herr, dass du rettest, dass du heilst, dass du segnest, dass du taufst mit Geist und Feuer. Herr, an dir ist alles gelegen und an deinem Segen. Amen. Halleluja.
Dank sei dem Herrn, dem lebendigen Gott, der alles in allem wirkt und manchmal anders, als wir es gerne sehen, und dennoch freuen wir uns darüber. Wichtig ist, dass wir das Wirken Gottes nicht an uns vorüberziehen lassen, sondern die Stunde der göttlichen Heimsuchung ernst nehmen, dass wir sie wahrnehmen, denn der Geist Gottes wirkt an unseren Herzen. Und wenn wir uns zu solchen Zeiten, so wie zu Hause oder wie im Kämmerlein, benehmen, dann bezeugt das nur, dass wir keine Maske aufsetzen, sondern so sind, wie wir sind. Und so will Gott uns haben und nicht anders. Denn einmal werden wir so vor ihm erscheinen, wie wir sind. Und dann werden wir sehen, wie er ist und werden verwandelt werden in sein Bild und sein wie er ist. Heute möchte ich besonders zwei Worte lesen. Ehe ich das tue, möchte ich ganz kurz auf Hesekiel 16 zurückkommen, das wir gestern Abend nur gestreift haben. Wir hatten hier aus dem 16. Kapitel von Vers 4 gelesen und haben mit dem 9. Vers aufgehört, aber den hatte ich nicht ganz gelesen und deshalb möchte ich es jetzt tun. Und zwar den zweiten Teil. Ich schwur dir Treue und ging einen Bund mit dir ein. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Und du wurdest mein. Dann wusch ich dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich kleidete dich in bunte Gewänder. Vielleicht zunächst soweit dieses teure Wort. Hier sind einige Aussprüche, die uns zu Herzen gehen. Ich schwur dir Treue und richtete einen Bund mit dir auf. So spricht Gott der Herr. Und du wurdest mein. Das ist etwas Wunderbares. Schon im Alten Testament ist Heilsgeschichte im Voraus verkündigt worden. Im Neuen ist sie Realität geworden. Ich habe einen Bund mit dir aufgerichtet und schwur dir Treue. Paulus konnte mit freudigem Herzen schreiben, auch wenn wir untreu werden, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sein Bund ist ein ewiger Bund, nicht abhängig von dir und mir, sondern aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er sah uns da liegen, hilflos, hoffnungslos und kam uns dann zu Hilfe, indem er am Kreuz auf Golgatha den vollen Preis bezahlte. Ich habe das irgendwo schon gesagt oder geschrieben, vom Heiligen Geist wird bezeugt oder von der Taufe des Geistes, dass sie das Angeld, die Anzahlung auf unsere Leibeserlösung ist. Aber das Blut des Lammes war keine Anzahlung für die Rettung unserer Seele, sondern der volle Kaufpreis wurde entrichtet am Kreuz auf Golgatha. Und der Herr sprach, du bist mein, ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Hier ist also von dem Bund die Rede, von der Treue, um dass wir sein Eigentum wurden. Jetzt höret, was in diesem Vers steht. Dann wusch ich dich mit Wasser. An welch ein Wort denken wir dabei? An die Schriftstelle von dem Wasserbad im Wort. Ein Wasserbad im Wort. Und wir sind davon überzeugt, dass es nie ein solches Vollbad gegeben hat, geistlich gesprochen, wie in diesen Tagen. Sollte es einen Behälter geben, in dem das Wasser Gottes ist, als Reinigungswasser, wie es im Alten Testament war, dann meine ich, dass es über die Ufer gehen könnte. Gott hat ein solch volles Wort geoffenbart, wie nie zuvor. Und dafür sind wir dankbar. Also nicht nur eine Leichtigkeitswäsche, um nachher gesagt zu haben, ich habe mich ja gewaschen. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder auch manchmal ein bisschen geschummelt habt. Aber ich habe das gemacht. Wenn es hieß, kräftig und schön mal alles so schön mal waschen, dann habe ich das so ein bisschen nicht immer so getan, wie es eigentlich hätte sein sollen. Hier soll es ein Vollbad sein. Ein Wasserbad im Worte Gottes. Der Herr spricht, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Wort des Herrn ist für uns ein Wasserbad geworden. Erlöst durch das Blut des Lammes, dann gewaschen in dem Wasserbad des Wortes. Und damit war noch nicht alles, sondern, wie es hier geschrieben steht, und salbte dich mit Öl. Herrlich. Erlösung, waschen, Salbung mit Öl. Heute ist der Pfingsttag, der Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Der 50. Tag, und ihr wisst ja das, was der 50. Tag bedeutet. Ich habe ja in letzter Zeit über das 50. Jahr gesprochen, über das Heiljahr, und ich möchte es bei dieser Gelegenheit wirklich noch einmal unmissverständlich betonen und aussprechen, dass ich damit in keinem Fall ein Jahr gemeint habe, sondern den göttlichen heilsgeschichtlichen Zeitabschnitt bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Nicht, dass irgendjemand daraus etwas anderes täte. Nun, zu dem Wort aus 2. Chronik, dem 6. Kapitel. 2. Chronik, Kapitel 6. Hier ist das Einweihungsgebet Salomos, und ich möchte die letzten Verse dieses Kapitels lesen. Von Vers 34. Wenn dein Volk gegen seine Feinde in den Krieg zieht, auf dem Wege, den du sie senden wirst, und sie sich im Gebet zu dir und nach deiner Stadt hinwenden, die du erwählt hast, und nach dem Tempel hin, den ich zu Ehren deines Namens erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und ihr Flehen vom Himmel her hören und ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Ehe ich weiterlese, lasst mich hervorheben, so sie auf dem Wege ziehen, den du sie sendest. Nicht auf eigenem Wege, sondern auf dem Wege des Herrn, entsprechend der göttlichen Weisung, dann wollest du ihr Gebet aus deinem Himmel hören, antworten und ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Weiter von Vers 36. Wenn sie sich aber an dir versündigt haben, es gibt ja keinen Menschen, der nicht sündigt, und du ihnen zürnest und sie dem Feinde preisgibst, so dass ihre Besieger sie gefangen und in ein fernes oder ein nahes Land wegführen und sie dann in dem Lande, wohin sie in Gefangenschaft geführt sind, in sich gehen und sich bekehren und dich im Lande ihrer Gefangenschaft mit dem Bekenntnis anrufen: Wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen und sind gottlos gehandelt. Wenn sie sich also in dem Lande ihrer Gefangenschaft, wohin man sie geschleppt hat, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dir wieder zuwenden und zu dir beten in der Richtung nach dem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, und nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Tempel hin, den ich zu Ehren deines Namens erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen vom Himmel her, von der Stätte, wo du thronst, erhören und ihnen zu ihrem Recht verhelfen und wollest deinem Volke vergeben, was sie gegen dich gesündigt haben. Gott hat für alles Vorsorge getroffen. Einmal für die Maßgabe, wenn wir auf seinen Wegen wandeln, Erfolg haben, Siege feiern, wenn Gott mit uns sein kann und die Feinde überwältigt werden, wir sprechen hier ja geistlich, das ist eine Sache. Die zweite, wenn wir ungehorsam gewesen, wenn wir selber in Gefangenschaft geraten, wenn wir durch Umstände nicht mehr Herr der Lage und unser selber sind, auch dann hat Gott einen Weg gebahnt. Wir können zu allen Zeiten, an allen Orten, in jeder Lage den Namen des Herrn, unseres Gottes, anrufen, und er hat verheißen, vom Himmel her zu hören und zu antworten und uns zu unserem Recht verhilft. So haben wir es gelesen. Und was ist unser Recht? Unser Recht ist das Recht Gottes in uns, dass Gott zu seinem Recht in uns komme. Es steht ja geschrieben: Wird der Herr seinen Auserwählten nicht Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Ja, er wird es tun. Und dahinter stehen die Worte: in Kürze. Wenn jeder sein eigenes Recht bekäme, das gäbe ein Chaos. Denn jeder hat ja eigene Wünsche und ist ja in seinen eigenen Augen immer im Recht. In göttlichen Dingen gibt es kein eigenes Recht. Sogar unsere Rechte, die wir hätten oder beanspruchen könnten, müssen wir preisgeben, damit Gott zu seinem Recht kommen kann. Weiter steht hier geschrieben: Nun denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun, mache dich auf, Herr, mein Gott, zu deiner Ruhestätte, du selbst und deine machtvolle Lade. Lass deine Priester, Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden und deine Frommen sich freuen des Glücks. O Herr, mein Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab, gedenke der Gnadenerweise, die du deinem Knechte David verheißen hast. Das war kein Gebet aus dem Verstande. Das war ein geistgewirktes Gebet aus der Tiefe des Herzens. Und ich meine, dass wir in gleicher Weise beten können. Stellt euch vor, im Alten Testament hatten die Priester ihre Kleidung, aber Salomo betete nicht, Herr, lass sie in Priesterkleidung einhergehen, sondern er bat, lass deine Priester, Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden. Nach welchem Gedanken ist das ausgesprochen worden? Nachdem die Bundeslade auf ihren Platz gestellt wurde und die Priester, nicht Priester Israels, sondern Priester Gottes waren. Und als Priester Gottes haben sie sich in das Heil Gottes kleiden können. Und das schon im Alten Testament. Was soll mit uns im Neuen Testament sein? Jeder kann sich irgendeinen Talar anziehen und tun, als wäre er Priester. Herr, lass deine Priester in Heil sich kleiden, deine Frommen sich freuen des Glücks. Schon im Alten Testament steht geschrieben, sie werden Priester Gottes sein. Wisst ihr? Das steht im Propheten Hosea geschrieben. Ein wunderbares Wort. All diese Dinge sind schon im Voraus gesagt worden. Bei jedem Gedanken könnte man stehen bleiben und andere Schriftstellen dazu fügen. Hier noch die Betonung. Nun denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Es war die Stätte, an der die Bundeslade war, die dort hineingetragen wurde. Das Wort Gottes wurde auf seinen Platz gestellt im Allerheiligsten. Und da, wo das Wort Gottes auf den richtigen Platz gestellt wird, da redet Gott, da antwortet er, da haben wir Gemeinschaft mit ihm und er hat Gemeinschaft mit uns. Da hat Gott seine Ruhestätte und es steht geschrieben, schafft Ruhe den Müden. Gott hat seinem Volke eine Ruhe geschenkt und diese Ruhe ist allen vorhanden, die hineingehen möchten. Und dann du selbst und deine machtvolle Lade. Lass deine Priester, nicht unsere Priester, lass deine Priester sich, oh Moment, lass deine Priester, Herr mein Gott, in Heil sich kleiden und deine Frommen sich freuen des Glücks. Im neuen Bunde sind wir ein Volk von Königen und Priestern. Und die Priester bekamen ihre Weihe. Sie wurden gewaschen. Sie wurden gekleidet. Sie wurden gesalbt. Wir sind ein Volk von Priestern. Könige unserem Gott, möge die heilige Salbung, von der wir gesungen haben, Realität in unserem Leben werden. Glaubt ihr, dass es geschehen kann? Es ist schon geschehen. Der Geist Gottes ist ausgegossen. Wir brauchen uns nur zu öffnen, um in Empfang zu nehmen, was Gott uns bereitet hat. Jetzt zu der neutestamentlichen Stille. Ich bitte um Verzeihung. Aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, die bekannten Verse. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in welchem sie weilten. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Nun waren aber Juden in Jerusalem wohnhaft, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen erfolgt war, kamen sie in großer Zahl zusammen und gerieten in Bestürzung, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Da wurden sie alle betroffen und fragten voll Verwunderung: Sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie kommt es denn, dass wir, ein jeder, sie in unserer eigenen Sprache reden hören, in der wir geboren sind? Vielleicht soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Hier hat die Ausgießung des Geistes stattgefunden. Es begann nicht unter ihnen, es kam von oben herab. Erfasste sie, erfüllte sie, und dann waren sie Beteiligte an diesem großen Erlebnis. Ihr Lieben, wir sehnen uns von ganzem Herzen nach einer biblischen Erfüllung mit Heiligem Geist. O, dass Gott herabkäme und dass er sich zu uns neigte und uns das gleiche Erlebnis schenken würde wie damals am Anfang. Ihr wisst ja, wir glauben daran, dass am Ende alles so sein muss, wie es am Anfang war. Und durch den Geist Gottes wird alles zusammengefügt. Denn es steht geschrieben in 1. Korinther 13, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Und schon im Alten Testament spricht der Geist Gottes durch den Propheten Jesaja. Er tränkt uns mit Wonne wie mit einem Strom. Das Wort Gottes erfüllte sich, wurde Realität. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist genauso Realität wie die Kreuzigung und die Auferstehung und die Himmelfahrt. Göttliche Realität. Gott nahm Wohnung in seiner Gemeinde, denn er spricht, ich will mitten unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und da kommen wir schon wieder fast auf gestern Abend zurück. Gott ist ein lebendiger Gott. Er wohnt nicht in Gebäuden, die von Menschenhand errichtet wurden, sondern wie geschrieben steht, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid der Tempel Gottes. Und der Tempel Gottes ist kein totes Gebäude, sondern lebendig gewordene Kinder Gottes, in denen der Lebendige, der Auferstandene wohnen und wirken kann, wie er es möchte. Und dahin geht unser Sehnen. Und wie Bruder Branham an einer Stelle sagt, wohl in dem Filmtext, wenn Gott ein Sehnen in unsere Herzen hineingelegt hat, dann doch bestimmt, um es zu stillen. Gott ist in der Lage, unser Sehnen zu stillen. In der Vergangenheit haben viele Gott erlebt, und das soll nicht abgestritten werden. Dafür sind wir dankbar. Heute geht das Gott-Erleben weiter. Es geht darüber hinaus. Aber höret, was jetzt gesagt wird. Es geht nicht darüber hinweg. Es geht nur noch ein wenig weiter. Und das haben wir gestern Abend schon betont. Nicht nur der Mund, sondern die Augen, der Leib des Herrn kommt jetzt zu seinem Abschluss, zur völligen Reife. Es ist ein prophetisches Zeitalter. Und Gott hat einen Seher gesandt, der göttliche Gesichte und Offenbarungen bekam, um dem Volke Gottes mitzuteilen, worum es in dieser Zeit geht. Und jetzt salbt Gott unsere Augen. Warum steht denn im letzten Sendschreiben geschrieben, dass wir Gott bitten sollen, dass er uns Augensalbe gebe? Wozu Augensalbe? Damit wir den prophetischen Blick bekommen, um das prophetische Wort, das an einem dunklen Orte scheint, wie ein helles Licht, klar und deutlich sehen. Ganz zum Schluss steht nicht mehr geschrieben, salbe unsere Lippen, damit wir viel sagen können, sondern salbe unsere Augen. Augensalbe, wozu Augensalbe? Um das zu sehen, was der Seher Gottes gesehen hat, um das zu hören, was er verkündigt hat. Da kommt der Geist Gottes über die Gemeinde und wir sehen mit gesalbten Augen das gesalbte und geoffenbarte Wort. Und wir selber werden gesalbt mit dieser heiligen, göttlichen Salbung, von der wir gesungen haben. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Wie viele verstehen, worum es geht? Endzeit, prophetisches Zeitalter, in dem wir leben, Erfüllung und Verwirklichung des Heilsratsschlusses unseres Gottes. Wir stehen mitten in der Entwicklung der letzten Dinge, die Gott in seiner Gemeinde tut. Wir stehen mitten in der göttlichen Realität der letzten Tage. Und dafür sind wir dankbar. Gestern Abend sprachen wir über die göttliche Realität. Jesus war göttliche Realität in Menschengestalt. Alles um ihn, mit ihm, war und ist göttliche Realität. Auch die Gemeinde ist göttliche Realität. Am Anfang konnte sie nicht weggeleugnet werden. Sie war göttliche Realität hier auf dieser Erde. Die Gemeinde des lebendigen Gottes muss wieder zu solch einer nicht wegzudiskutierenden göttlichen Einrichtung und Realität werden. Und wenn wir alle im Glauben erfasst haben, dass wir nicht länger Beobachter sind, sondern in das Reich Gottes hineingestellt worden, dann müssen auch wir die Segnungen Gottes, ein jeder für sich ganz persönlich, erwarten und im Glauben in Anspruch nehmen. Jetzt soll niemand mehr zurückbleiben. Jetzt geht es um den dritten Auszug, um den letzten Auszug. Und wir machen uns bereit, auszuziehen. Der Herr weiß, wann das geschehen wird. Mich freut, dass Mose damals sprach, als Pharao mit ihm verhandelte, dass doch wenigstens etwas zurückbleiben sollte, mit dem Gedanken, wenn die Israeliten etwas zurücklassen, dann werden sie vielleicht wieder zurückkommen. Und dann sprach Mose diese bedeutsamen Worte aus, und nicht eine Klaue soll zurückbleiben. Da war nichts mehr, dass sie hätten zurückgehen müssen. Ihr Lieben, niemand soll zurückbleiben. Es ist ja wirklich das Ende aller Dinge, der Abschluss der Gnadenzeit, die Herausrufung, die Vollendung, die Zubereitung. Und wir brauchen die göttliche Kraft in diesem sterblichen Leibe, damit er von der Unsterblichkeit verschlungen und dass wir dann bei dem Herrn sein können, alle Zeit. Zu Pfingsten geschah es. Heute kann es wieder geschehen. Gott wird die Sehnsucht unseres Herzens stillen. aus dem gleichen Kapitel Apostelgeschichte 2 von Vers 33. Hier steht, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen Geist, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Mir geht es in diesem Vers um den Gedanken, wie ihr selbst seht und hört. Es war was zu sehen, es war was zu hören. Eine Geistesausgießung geschieht nicht so ganz im Stillen. Der Obersaal war kein Friedhof, das war die Stätte, an der die neutestamentliche Gemeinde von göttlichem Leben erfüllt wurde und es strömte über. Das, was ihr hier seht und hört, war das Resultat der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, ich sehne mich mit euch zusammen nach einer solchen Ausgießung des Heiligen Geistes, wo nicht nur etwas zu hören ist, sondern wo auch etwas zu sehen ist. Überall da, wo der Herr wirkt, da ist etwas zu hören und da ist etwas zu sehen. Und wenn ihr es entschuldigt, eigentlich braucht man sich dafür nicht zu entschuldigen, sondern Gott können wir dafür danken. Es gab keine Versammlung, in der Bruder Branham diente, wo nicht etwas Göttliches zu sehen und zu hören war. Ihr Lieben, Gott lebt. Er bezeugt sich in der gleichen Weise wie am Anfang. Uns ist in dieser Generation nach fast 2000 Jahren der göttliche Beweis erbracht worden, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und derselben Ewigkeit. Und das stärkt unseren Glauben und unser Vertrauen zu dem lebendigen Gott, jetzt am Ende dieser Tage. Durch den Leib des Herrn wird Gott den Abschluss in dieser letzten Zeit machen. Wir müssen uns von jetzt an mit dem Gedanken vertraut machen, dass Gott alles, was noch aussteht, zur Realität in der Gemeinde und durch die Gemeinde machen wird. Jede Verheißung wird durch ihre Erfüllung Realität. Und Paulus schreibt in 2. Korinther im 1. Kapitel im 20. Vers wohl, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Aber durch uns, in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott hat einen Leib und dieses Leibes bedient er sich. Und in diesem Leibe sind viele Glieder mit verschiedenen Aufgaben. Und jetzt möge sich niemand der göttlichen Verantwortung entziehen, sondern jeder stelle sich seinem Gott und sage, Herr, füge du mich durch deinen Geist in deinen Leib hinein, denn ich möchte einen Anteil haben an dem, was du jetzt tust. Und dann können wir mit Freuden vorwärts gehen in dem Wissen, das Größte und Herrlichste, das kommt noch. Halleluja! Seid ihr alle im Glauben gestärkt worden? Gott ist mit seinem Volke. So hat er es gesagt. Und so glauben wir es. Und dann fragen wir wie Gideon, wenn er mit uns ist, wo sind dann all seine Wunder und all seine Zeichen? Er hat sich schon bezeugt und wird noch Größeres tun. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Neigen, die Häupter und die Augen schließen, die Herzen öffnen und im Glauben zum Herrn aufschauen und den Geist Gottes an uns wirken lassen. Ich spüre eine Andacht, eine Weihe, eine heilige Atmosphäre in unserer Mitte. Die Wolken, die die Sonne verdunkelt haben, haben sich gelichtet. Die Sonne der Gerechtigkeit bricht durch mit Heil und Heilung unter ihren Fittichen. Am Pfingsttage haben Menschen ihr Leben Gott geweiht. Der Geist Gottes wirkte. Heute sehnen wir uns nach dem gleichen Erlebnis und Gott möchte es uns schenken. Ehe wir gemeinsam beten, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sein Leben Gott weihen möchte. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute, so Gott ruft, folgt ihm. Er hat die Verheißung gegeben, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Jetzt kann es sein, während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ob jemand in dieses Gebet mit einbezogen werden möchte. Dann hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Dankeschön. 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 Danke, der Herr sieht die Hände. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Geliebter Herr, es ist, als stünden wir auf heiligem Boden. Herr, die Stätte, an der du redest, ist geweiht. Und wir beugen uns vor dir, dem allmächtigen Gott, und danken dir, dass du noch zu uns redest und dass dein Geist noch an uns wirkt. Geliebter Herr, wir legen dir die noch übrig gebliebene Zeit ganz hin. Nimm uns, so wie wir sind. Gebrauche einen jeden, wo du ihn hingestellt hast. Und wenn es zu einem Zeugnis ist, wir bitten für alle, die ihre Hände erhoben hatten, deren Herzen zu dir schlagen. O treuer Herr, rette, vergib, segne aus dem Reichtum deiner Gnade. O Gott, du bist gegenwärtig. Halleluja, Halleluja, Preis sei dir, Preis sei dir. O Gott, segne auch alle, die du schon gesegnet hast. Und Herr, salbe unsere Augen, damit sie sehen, und dann die Lippen, damit sie reden, was sie gesehen haben. O Gott, ich danke dir und bete dich an. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Wir singen noch gemeinsam ein Lied, Lied Nummer 7. Herr, du hast Großes an uns hier getan. Jubelnd im Staube, wir beten dich an. Lied Nummer 7.
Oh,
Himmlischer Vater, habe Dank und Anbetung. Auch das ist Realität. Wir werden dein Angesicht schauen und du wirst alle Tränen von unseren Augen abwischen. Das ist alles Realität. Das neue Jerusalem ist Realität. O Gott, o Gott, welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, dass du uns gerettet, mit uns geredet und dich uns geoffenbart hast. Treuer Herr, wir warten, bis du das Letzte erfüllt hast. Keine Verheißung wird ausbleiben. Jede wird zur göttlichen Realität werden. Habe Dank, Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung in Ewigkeit. Halleluja. Amen.